Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über Erregungslage und Impulskontrolle. Viele HundehalterInnen wünschen sich einen ruhigen Hund. Ein Hund, der sich zusammenreißt, der nicht sofort auf einen Reiz reagiert. Aber was steckt eigentlich hinter diesen Momenten, in denen Hunde scheinbar nicht hören? Was hat Erregung mit Verhalten zu tun? Was bedeutet Impulskontrolle wirklich und was eben nicht? Und wie können wir unsere Hunde unterstützen, ohne sie dauerhaft zu bremsen? Hallo, lieber Mario. Das wäre immer wieder ein interessantes Thema heute.
Hallo. Ja, das ist ein spannendes Thema, vor allem, weil es ja auch auf einige anderen Themen, die wir schon besprochen haben, sehr, sehr gut anschließt und die Leute draußen wirklich gut beschäftigt.
Ja, es sind Themen, die immer wieder vorkommen und wirklich auch wichtig sind. Starten wir doch mal mit der Erregungslage. Was heißt denn Erregungslage in Beziehung auf den Hund oder das Hundetraining?
Naja, also Erregungslage ist ja, wenn wir uns jetzt uns selber vorstellen, wir sind komplett gechillt, uns geht's gut, wir sind ausbalanciert und auf einmal passiert irgendetwas, ob das jetzt ein Geräusch ist oder ob jetzt da für manche Menschen, wenn eine Biene in den Raum kommt, dann fährt unser System hoch und macht uns einmal bereit, um eine vielleicht fordernde Situation dann zu bewältigen. Das heißt, das System geht hoch und der Körper steht zur Verfügung, dass er schneller reagieren kann, dass er erregter ist, dass er dort die Kraft und das Blut und den Sauerstoff in die Muskulatur bekommt, um etwas zu agieren und kontert, dass andere Dinge, die jetzt in dem Moment, wenn diese Erregungslage hochfährt, nicht so wichtig sind, einfach runtergefahren werden. Also das passiert blitzschnell, automatisch, wir brauchen nicht drüber nachdenken. Und beim Hund ist das genau das Gleiche. Es passiert irgendetwas, es regt ihn etwas auf und auf einmal geht's schnapp und er hat ganz andere körperliche und geistige Lage nach diesem Auftreten dieses Reizes.
Jetzt, wenn ich dir zuhöre, fällt mir gerade ein, also wir sprechen von einer Übererregung oder das, was du jetzt erzählt hast, ist eine Übererregung. Ist es denn so, dass wir auch eine Untererregung betrachten können, dass der Hund eben nicht mehr so sehr in der Lage ist, überhaupt irgendwas zu tun? Können wir eine Erregungslage da auch, also sprechen wir dann auch von einer Erregungslage?
Ja, Erregungslage, eigentlich könnte man es genauso sehen. Man sagt dann halt meistens eher dazu, der Hund ist entweder demotiviert oder wenn er gesundheitliche Einschränkungen hat, dann ist die Bereitschaft, etwas zu tun, geringer. Eigentlich redet man, wenn man so über Hundetraining oder mit Hundetrainern reden, dann ist Erregungslage für uns meistens das, wenn der Hund sich wirklich erregt. Das heißt, wenn er von seinem Mittelpunkt nach oben geht, die reduzierte Erregungslage ist ja für die meisten Leute nicht ganz so das Thema. Natürlich im Sport, im Dienst schon, weil dort braucht man eine gewisse Erregungslage. Also grundsätzlich brauchen wir ja Erregungslagen, sonst würde sich keine Entwicklung darstellen und die Hunde würden nicht arbeiten, genauso wie wir nicht. Weil wenn wir immer super chillt sind, dann ist das Animo, etwas zu tun, relativ gering. Also wir brauchen diese moderate Erregungslage oder die leicht gesteigerte Erregungslage, um uns zu bewegen. Das ist so der Part aus der biologischen Fitness heraus.
Klar, wir sprechen immer von der Erregungslage, die geht nach oben und das Erregungslevel ist hoch. Aber eigentlich ist es tatsächlich auch so, dass wir sagen können, okay, der Hund hat gerade ein Thema und er fährt nicht hoch, sondern er vergräbt sich in sich, sagen wir mal so. Ja, wie schnell kann sich so eine Erregungslage denn aufbauen? Also natürlich vom Hundetyp abhängig, aber wie baut sie sich denn auf und wie schnell kann das gehen?
Ja, also gerade mit dem Auf- und Abbauen, du hast schon gesagt, mit den Hundetypen, das ist die eine Seite, dass natürlich manche Hunde auch bei eher moderaten Reizen schneller in die erhöhte Erregungslage gehen. Das ist auch bewusst so selektiert worden, Leider haben wir da auch uns damit einiges an Problemen mitgeselektiert. Aber wenn die Erregungslage etwas bedeutet, wo es existenziell werden könnte, das heißt eine Gefahr bedeuten könnte, dann ist es blitzschnell, dann sind das Zehntelsekunden. Der Körper ist sofort bereit, aktiviert zu sein in Richtung, ich bin bereit, dass wir diese Situation bewältigen. Abbauen ist da schon ein bisschen eine andere Geschichte. Also das dauert meistens, nicht meistens, sondern eigentlich immer viel, viel länger, als wie das, dass die Erregungslage kommt. Und es kommt auch darauf an, ob, wenn wir es jetzt über die Stresskaskaden sehen würden, also das Erregung bedeutet ja auch Stress, jetzt aber im Sinne des biologischen Stresses, jetzt nicht das, was wir als Menschen oft sagen, huch, ich bin im Stress, ich habe viel zu tun, sondern wirklich der physiologische Stress, wenn die inneren Kaskaden zu laufen beginnen. Wenn es der kurze ist, dann die kurze Kaskade, da geht schon, dass es nicht ewig dauert. Aber wenn Cortisol schon ausgeschüttet wird, dann müssen wir uns bewusst sein, dass es länger dauert, bis diese innere Erregung, die dann vorhanden ist, über diese Stresskaskade doch länger braucht, als wie wir manchmal glauben. Das heißt, sehr oft passiert es dann, dass die Erregungslage noch gar nicht abgeebbt ist. Dann kommt der nächste Reiz und das ist dann schon so fast wie ein Stufen. Es wird dann immer mehr, obwohl eigentlich die Reizlagen einseitig, also von sich aus gesehen, gar nicht so hoch werden, aber weil sie so nah aneinander sind, potenziert sich das und das steigt dann miteinander hoch und irgendwann einmal glaubt man, das gibt's doch nicht, da war ja gar nichts und dann ist der Hund hoch erregt. Ich sage dann immer, das ist das Fass, der eine Tropfen, der das Fass zum Laufen, Überlaufen gebracht hat.
Ja, das ist mir jetzt auch gerade gekommen, dass das Fass zum Überlaufen gebracht wird. Du hast jetzt gerade den Begriff Cortisol genannt. Da wollen wir vielleicht jetzt gerade noch was dazu sagen, damit es nicht als Begriff einfach so im Raum steht. Wie und wann entsteht denn Cortisol im Hund? Oder auch im Menschen, aber wir sprechen ja vom Hund.
Ja, also wir müssen uns bewusst sein, dass Cortisol wird auch genannt, immer so das Stresshormon. Es wird ausgeschüttet, um die körperlichen Fähigkeiten auch ins Laufen zu bringen. Das ist notwendig, um die ganzen Voraussetzungen zu schaffen. Aber auch leider, wenn es längerfristig im Körper ist, das heißt, wenn es nicht abgebaut wird, weil dauernd die Stresslagen passieren oder die Erregungslagen passieren, dann wird es halt langfristig leider schädlich. Und dann kommen Immunsuppressionen dazu, dann kommen Probleme auch mit Allergien, dann kommen zur Dauer Erregungszustände bis zum ARV, also bis zum abnormen repetitiven Verhalten, wo der Hund auf eine Schwanzjagd zum Beispiel oder sich auch bis zur Selbstzerstörung. Also wir müssen uns bewusst sein, es ist unglaublich wertvoll, dass dieses Cortisol auch produziert wird, weil wir es benötigen, um Situationen zu bewältigen, so wie vorher bei der schnellen Kaskade Adrenalin und Noradrenalin im Spiel ist. Aber das Heikle ist diese Dauerbelastungen, wie bei uns Menschen. Du hast das gerade gesagt, wir reden zwar über Hunde, aber es ist halt genau dasselbe wie bei uns. Mhm. Wenn wir dauernd in der Belastung sind, wenn wir dauernd in einer Last stehen, nie diese Spiegel runterkommen können, dann sind die einfach langfristig schädlich. Mhm. Und das Cortisol ist da halt der Hauptteil drinnen.
Können wir denn sagen, wenn ein Hund immer wieder in einer hohen Erregungslage ist und relativ schnell in eine hohe Erregungslage kommt, dass das dann tatsächlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, beziehungsweise auf Allergien zum Beispiel, da mag ich mal eingehen, weil das ja vielen HundehalterInnen Probleme bereitet und dass das ja auch häufig schlecht behandelbar ist.
Also das wichtigste Wort, das jetzt drinnen gesagt hast, war kann. Genau, ich glaube auch, dass es das kann. Ich kenne nur keine bestätigten Daten oder Fakten, dass das wirklich so ist. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir da eine große Studie hätten dafür, eine wirklich große Studie, dass wir da eine sehr, sehr, sehr viel Gleichheit oder sehr viel Wissen daraus schöpfen könnten. Ich kenne keine. Also ich weiß nicht, ob es sowas gibt in der Form. Aber da, wir wissen ja auch beim Menschen, und da kann man die Dinge schon sehr gut übertragen, dass diese Dauerstressbelastung ja, ob es jetzt das Burnout ist oder ob es eben Allergien oder Unverträglichkeiten oder auch Übergewicht und solche Geschichten hängen ja sehr oft auch damit zusammen mit Dauerbelastungen, weil der Körper glaubt, er ist dauernd in einem Art Mangel, also weil er ja sich als belastet fühlt und versucht, diesen Mangel eben durch Energiezufuhr auszugleichen. Also ich bin mir fast sicher, kann es nun leider nicht bestätigen und darum müssen wir das kann stehen lassen. Ich glaube, so wie du gesagt hast, ich glaube ganz sicher, dass es so sein kann. Auch wenn mein Innerstes sagt, es wird so sein, aber es gibt keine, für mich, ich kenne keine Bestätigungen dafür.
Ja, also ich glaube, man kann ja auch, das würde ich auch niemals mit Absolutheit behaupten, dass das tatsächlich so ist. Aber vielleicht können wir einfach so mit auf den Weg geben, wenn der Hund an einer Allergie leidet oder auch wenn er häufig Durchfall hat, dann ist es so, dass man immer mal wieder auf die Erregungslage des Hundes schauen sollte.
Ja, absolut. Hundertprozentig. Haarkleid, wenn er beim Kotabsatz Probleme hat oder wenn er sich dauernd irgendwo knabbert oder beißt oder wenn es ihm immer wieder juckt, wenn er offene Stellen kriegt. Das sind halt sehr, sehr oft Begleiterscheinungen, sagen wir es einmal so, Begleiterscheinungen von einem belasteten Leben. Und das kann jetzt auf der einen Seite eben der Erregungszustand, Schrägstrich Stress sein, oder es kann natürlich auch etwas sein, weil er krank ist, weil er Schmerzen hat, weil er durch irgendetwas körperlich eingeschränkt ist. Wenn wir so draufschauen, wenn sowas kommt, dann ist immer irgendwo was. Das Schwere ist, zu finden, was der wahre Auslöser ist. Leider wird dann oft gedeckelt mit Medikamenten, das Symptom wird behandelt, das Symptom geht kurzfristig weg, aber der Auslöser ist immer noch da und das Symptom kommt wieder. Und ich glaube, dass wenn wir unseren Hunden viel mehr Ruhe und viel mehr Ausgeglichenheit geben könnten, dann würden einige Dinge, die heute so in der Hundewelt sehr massiv vorhanden sind, eindeutig weniger werden. Mhm. Und wir müssen uns bewusst sein, wir haben in der Zucht natürlich in vielen Rassen sehr stark in diese Richtung selektiert, in diese Reizorientierung, die ja in der Erregungslage dann inkludiert ist.
Du hast jetzt vorhin schon kurz angesprochen, dass wir gerade im Sport auch eine höhere Erregungslage des Hundes brauchen. Wie hilft uns die Erregungslage denn im Hundetraining oder im Lernverhalten des Hundes? Und wie kann sie denn auch störend sein oder hinderlich?
Ja, also ich sage da immer eines, wer sich an das noch erinnern kann, das war eines der Kinderbücher, das ich gelesen habe, das war das Schlaraffenland. Und im Schlaraffenland fliegen ja die Hühner durch die Luft und man braucht nichts tun und hat sich einfach nur das nehmen müssen. Und ich sage halt immer, wenn kein Stress da ist und das Schlaraffenland vorhanden ist, dann ist auch keine Entwicklung möglich. Weil wenn ich kein Manko habe, also wenn nicht mir irgendetwas fehlt, wenn ich nicht irgendeine Verbesserung haben möchte, dann bewege ich mich nicht. Aber um mich zu bewegen, brauche ich diese Erregungslage. Und das ist genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Einerseits beim Lernen, ich brauche einen moderaten, vernünftig hohen Stress, also Erregungslage, um lernen zu können, um mein System ins Laufen gebracht zu haben. Leider kehrt sich das ab einem gewissen Punkt um. Wenn das zu viel ist, wenn die Erregungslage zu hoch ist, dann ist das Lernen nicht mehr machbar, aber leider auch das Abliefern von schon Erlerntem. Und das wirkt dann so, wenn der Hund jetzt absichtlich etwas nicht machen würde, aber es ist leider nicht ein absichtlich nicht machen, sondern er hat derzeit gerade nicht die Fähigkeit, es abzuliefern, weil sein System komplett überlastet ist. Und das ist wie, wenn heute das Handy oder der Computer oder sonst irgendwas, wenn man zum Brummen beginnt und es dauert und das Rädchen läuft, dann ist er gerade überlastet und dem Hund geht's ganz genauso. Der hat genau dasselbe Thema, wenn zu viel Last draufkommt. Und da ist es halt ein Unterschied zwischen, hat er schon eine körperliche Last, das heißt, trägt er da schon etwas, dass er Schmerzen hat, Arthrosen hat, etc. Dann kommen noch Außenreize dazu und dann geht das in die falsche Richtung. Im Sport aber oder im Dienst brauche ich natürlich diese Erregungslagen, um einerseits gutes Lernen zu haben, schnelles Lernen zu haben, gutes Abliefern zu haben, Durchsetzungsvermögen zu haben, das Wollen der Aktivität zu haben. Und deswegen wurde auch in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark in diese Richtung selektiert in der Zucht, dass diese Hunde, die das auch geboten haben, bevorzugt in der Zucht eingesetzt wurden. Was ich aber schon vor 15, 20 Jahren angemerkt habe, und ich sehe es öfter noch, leider immer noch öfter statt weniger, dass wir mit uns das Thema eingekauft haben, dass die Hunde halt nicht nur auf unsere Reizlagen, also auf das, was sie lernen sollen, reagieren, sondern dass sie auf alles reagieren. erhöht, mit erhöhter Erregungslage. Und darum haben wir mittlerweile sehr viele Hunde, die ein Außenreizthema haben und bei vielen Reizen einfach überreagieren. Ob das jetzt Lichtreize sind, ob das fliegende Insekten sind, ob das Geräusche sind, ob das schnellere Bewegungen sind. Wir sehen das einfach immer öfter, dass die Hunde oft nicht mehr die Chance haben, das in sich selber etwas anders einzuordnen, als wie, ich muss jetzt an die Grenze meiner Fähigkeiten gehen und manchmal leider halt auch drüber.
Ja, also auf jeden Fall stellen höhere Erregungslagen wirklich große Herausforderungen an den Menschen, denn da geht es um die Selbstregulation des Menschen. Wenn man mit dem Hund in die höhere Erregungslage einsteigt, hilft man dem Hund nicht, sondern man muss praktisch genau in die entgegengesetzte Richtung gehen und extrem ruhig werden, damit man eine Chance hat, den Hund runter zu regulieren.
Absolut. Ich sage immer dazu, wenn der Hund Gas gibt, muss ich bremsen. Denn wenn der hochfährt und ich fähre auch hoch und dann sind zwei nebeneinander, die hochfahren, dann kann es eigentlich nicht mehr gut gehen.
Nein. Also wie kann sich's denn äußern zum Beispiel? Also es kann sich durch Bellen äußern, es kann sich durch ein heftiges Ziehen an der Leine äußern. Wie kann sich's denn äußern, dass eine Erregungslage hoch ist?
Also alles, was du schon gesagt hast, plus natürlich das Quietschen, Fiepen, aber natürlich viel, viel stärkere Sachen wie ich beiß mal kurz ins Gras daneben oder ich drehe mich um und beiß in die Leine. Da redet man noch gar nicht davon, dass er sich umdreht und Herrchen oder Frauchen zwickt. Dann ist so dieses Raufspringen, dieses Intensive in die Hände, so hineinzwicken. Das sind alles so Zeichen von Erregungslagen, die gerade nicht mehr regulierbar sind.
Mhm.
Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Mensch diesen Gegenpart bilden können. Was heißt das aber auch? Sehr oft werden dann solche Verhaltensmuster, die der Hund aufgrund dieser erhöhten Erregungslagen zeigt, da kann er ja nichts dafür, das ist ja etwas, das automatisiert abläuft. Leider ist es aber dann oft so, dass es dann noch gestraft wird, also wirklich mit sogenannter positiver Strafe bearbeitet wird, um dieses Verhalten, ich sage es mal bewusst, zu deckeln und wegzukriegen. Was passiert dann aber? Der Stress, die Last im Hund wird deswegen nicht weniger. Sie wird nur ganz, ganz kurz nach unten gedrückt und dann explodiert das Ganze noch viel mehr. Kann ich es aber oder habe ich es selber gelernt, dass ich in solchen Situationen genau das Gegenteil mache, nämlich wirklich mich runterfahren kann, ich mit meiner Atmung mich regulieren kann, ich ruhig werde, ich langsamer werde, ich überlegter werde, dann ist der Hund bereit dazu, weil er unser Sozialpartner ist, in dieses System auch mit einzusteigen. Wenn ich dann auch noch Gas gebe, wie soll denn der jemals ruhig werden? Das kann ja gar nicht funktionieren.
Mhm.
Das ist mit der Grund, warum wir jetzt wieder im August mit unserer Freundin Trixi, die bei uns im Team ist, einen eigenen Workshop machen, wo wir nur an uns Menschen arbeiten, dass wir uns regulieren können und genau in diesen Situationen, wie du es jetzt angesprochen hast, auch wirklich der richtige Sozialpartner, der qualifizierte Sozialpartner für unsere Hunde zu sein.
Ja. Ja, wollen wir die Erregungslage mal verlassen und gucken mal hin zur Impulskontrolle? Was heißt denn Impulskontrolle?
Ja, also ein Wort, das ja in der Hundewelt sehr viele, wie soll man denn sagen, sehr viele Zeiten schon belegt. Impulskontrolle heißt für mich, ich kann etwas, das ich jetzt machen will, unterlassen, ich tue es nicht, oder ich kann auch etwas, was ich jetzt schon gerade mache, auch wieder abbrechen. Das heißt, ich habe die Chance, mich so zu regulieren, dass ich gegen den inneren Input oder inneren Output eigentlich zu agieren und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Das ist für mich Impulskontrolle. Und was da der Unterschied ist, ich nehme den Reiz trotzdem wahr.
Mhm.
Also es ist keine Inhibitierung oder keine Reduktion der Wahrnehmung, sondern es ist eine Regulation in mir drinnen. Es soll aber auch so sein, dass ich das nicht deswegen nicht mache, weil ich Angst habe davor, dass ich es tue. Da sind wir wieder bei der Straferei. Sondern ich mache es deswegen, weil ich gelernt habe oder weil es mir näher gebracht wurde. Das macht ja die Natur draußen genauso. Es ist wertvoller für mich, mich jetzt zurückzuhalten und sehr, sehr oft deswegen, weil ich danach etwas vielleicht Größeres, Besseres, Schöneres, Stressärmeres etc. bekomme. Und der Nebenpart ist, wenn ich ein alternatives Verhalten in solchen Situationen, das wertvoll und energieeffizienter ist, wie sich aufzuregen, dann tendieren Menschen, vielleicht nicht immer so oft, aber Hunde auf jeden Fall gerne in dieses eher energieeffiziente, energiesparende, stressärmere Verhalten, weil das einfach der biologischen Fitness der Hunde entspricht.
Wenn wir da jetzt ein Beispiel gehen, also bei Menschen wäre das so ein Beispiel, man hat Lust auf eine Süßigkeit oder auf ein Stück Schokolade, man weiß aber, dass einem das gar nicht so gut tut und man sollte vielleicht stattdessen einen Apfel essen, gerade jetzt, wo es so heiß ist. Und wir regulieren das so, also wir kontrollieren unseren Impuls, etwas Süßes zu essen und tun es eben nicht. Das wäre praktisch bei uns so, wir tun das nicht. Bei einem Hund wäre das so, dass man einen Ball wirft und er schafft es tatsächlich, dass er nicht direkt hinterherläuft, sondern dass man ihm sagt, setz dich mal hin, warte mal ab. Und der Ball fliegt und der Hund muss nicht direkt hinterherlaufen.
Und ich finde deinen Vergleich mit dem Apfel und der Schokolade so genial, weil gerade wenn wir dieses Beispiel wieder hernehmen und ich weiß, dass diese Situation kommen kann, dann bereite ich den Apfel so vor, dass es einfach ist, den Apfel zu kriegen und nicht so, dass er irgendwo in der fünften Lade versteckt ist und die Schokolade liegt am Tisch. Und genauso geht es beim Hund. Das heißt, schau, dass du, das, der wichtigste Punkt für die Leute draußen ist, die Hunde können sich sehr gut selbst regulieren, aber sie brauchen diese Alternative, die mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich ist, so wie der Apfel, der draußen liegt, vielleicht sogar schon aufgeschnitten ist. Wir sehen das bei unseren Kursen drüben, unsere Unterstützer, unser Team schneidet Karotten, Kohlrabi und Apfel auf. Und wenn das frisch aufgeschnitten dasteht, das ist relativ rasch leer. Und ja, natürlich gehen die Leute auch zu den Süßen und zu den Kuchen, wenn sie mitgebracht worden sind. Ja, keine Frage. Aber wir brauchen doch eine große Menge an Gemüse und Obst, weil es zur Verfügung steht. Und genauso brauchen wir es mit den Hunden. Wir müssen das, was er in der Regulation machen kann, was für ihn wertig ist, was für ihn energiesparend ist, das braucht er auch in der Situation angeboten. Also es muss möglich und fair sein und es muss einfach vorhanden sein. Wie der Apfel, der da ist, versus der Schokolade, ist übrigens ein genialer Vergleich, den werde ich gleich in die Ausbildung mitnehmen.
Ja, genau. Ist die Impulskontrolle denn erlernbar? Oder können wir davon ausgehen, dass es eher was Angeborenes ist? Die Hunde bringen das schon mit.
Also grundsätzlich bringen Hunde Impulskontrolle mit. Sie haben sie. Die Frage ist, in welche Ausprägung? Und das haben wir auch wieder in der Selektion drinnen. Wenn wir Hunde haben, die ganz stark auf Leistung getrimmt sind, die auf Höchstleistungen getrimmt sind, die auf Geschwindigkeit, auf Tempo, auf Durchsetzungskraft getrimmt sind, da müssen wir uns bewusst sein, dass dort dieses Selbstkontrollieren gehört ja zum Energiehaushalt. Und mich selbst zu kontrollieren bedeutet, ich kann Energie sparen. Und da gibt es einfach Hunde, die können sehr gut Energie sparen. Das sind dann auch die vielleicht dazu dorthin fallen, die zu demotiviert oder untermotiviert zählbar sind oder vielleicht einfach normal motiviert. Und wenn wir unsere Hochleistungstiere sehen, dann sind die, dann kommt es mir manchmal schon so vor, wie wenn diese Energieeffizienz hinausselektiert wurde und die sind auch bereit, über diese Sachen dauernd hinwegzugehen, weil sie glauben oder weil es wir glauben uns es ja nicht, weil das Innere denen sagt, tu einfach weiter, das wird schon gut gehen. Also da muss man dann schon diesen Ansatz des Lernens oder des lieber näher bringen, als wir lernen, weil es ist kein statisches Lernen, sondern es ist eigentlich eher eine Lösungsstrategie anbieten über das gefällt mir gut, ja? Genau so, ja.
Wobei, wenn ich jetzt hingehe und sage, wenn man dem Hund einen Ball wirft und er würde da gerne hinterhergehen, kann ich ja schon kleinschrittig Training im Training aufbauen mit dem Lernverhalten, dass er das nicht tut.
Ja, genau. Also wenn ich den Verhaltensteil im Vordergrund sehe, bin ich 100% bei dir. Also da ist das ist auch Lernen im den Verhaltensablauf. Mir geht es mehr um das, was innen drinnen passiert. Da ist dieses, ich bringe dir näher, dass es sinnvoll ist, es zu tun. Also ich gehe weg von dem Sinn, von dem Blick rein auf das Verhalten, sondern innen drinnen ist ja der Mechanismus der so sagt, Er muss ja so weit kommen, dass er sagt, es ist wertig, dass das andere gut ist für mich und nicht das, was ich jetzt glaube, das gut ist. Und das ist über das Lernen vom Verhalten findet dann die innere Veränderung dementsprechend statt.
Das ist gut, wie du das beschrieben hast. Und ich glaube, dass gerade wenn es darum geht, Impulse zu kontrollieren, viel gedacht wird oder häufig gedacht wird, dass man dieses Verhalten ja auch unterdrücken sollte. Also es sollte einfach weg sein. Und was ist denn der Unterschied zu dem, was du jetzt beschrieben hast, oder von dem, was du beschrieben hast, zu dem, dass man Verhalten einfach unterdrückt? Also der Hund soll es einfach gar nicht zeigen.
Ja, wenn ich auftretendes, also sagen wir so, ne, kurzer, Verhalten hat immer eine emotionale Grundlage und hat irgendeine Funktion, immer. Es gibt keine Funktion, keine Nicht-Funktion und es ist immer eine Emotion da. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Emotion ist, ich habe zum Beispiel, ich fürchte mich, also ich fürchte mich vor irgendetwas. Meine Reaktion drauf ist, dass ich nach vorne losgehe, weil ich diese Situation glaube, so bereinigen zu können. Und dadurch fährt meine Erregungslage klarerweise hoch. Ich bin ganz oben, weil sonst habe ich ja nicht die Fähigkeiten körperlich, dass ich das machen kann. Und jetzt decke ich das weg. Jetzt geht die Strafe drauf und sagt, ich unterdrücke jetzt dieses Verhalten, das ich sehe, nämlich dieses nach vorne losgehen. Das unterdrücke ich. Was ich aber jetzt nicht in keiner Form verändert habe, außer dass es noch schlechter werden wird, ist, dass ich die Angst, die dahinter steht, die Furcht, die da ist, eher sogar noch erhöhe in dem Moment, als wie dass sie weniger wird. Das heißt, wenn wir das in Vergleich wieder nehmen, wenn ich hier habe eine offene Flamme und ich stelle einen Topf Wasser drauf, dann fängt dieses Wasser irgendwann einmal zu kochen an. Wenn ich jetzt einen Druckkochtopfdeckel drauf gebe, dann ist diese Temperatur, die da drinnen ist, kann höher werden als wie diese 100 Grad, weil ja der Dampf nicht raus kann. Mhm. Aber der Dampf und die Hitze ist drinnen und deswegen gibt es halt ja diese Überdruckventile, aber dort kommt der dann raus, wenn es auch dem Topf zu viel wird. Und wenn es da nicht aufhören würde, wird der Topf irgendwann einmal zerreißen. Und genau das ist das, was du gerade angesprochen hast. Wenn ich diese hohen Erregungslage einfach weg agiere oder einfach nur abstellen will, dann passiert genau das. Die Flamme brennt gleich hoch. Ich habe einen Deckel draufgelegt und irgendwann fliegt der Deckel dort oben wieder weg, weil ich ja nicht die Flamme, also das Feuer, den Auslöser nicht verhindert habe, sondern sehr, sehr oft sogar noch, wenn es um Angst, Furcht oder auch Aggressionsverhalten geht, nur sogar noch erhöht habe.
Ja. Wenn wir jetzt beides zusammennehmen, die Erregungslage und die Impulskontrolle, was können wir denn dann sagen, wie beeinflusst die Erregungslage die Impulskontrolle?
Wie du richtig zuerst schon gesagt hast, ist ja auch dieses Lernen, also dieses Verhalten lernen und trainieren ist ja einer der Faktoren, dass ich überhaupt die Chance habe, eine Regulation zu schaffen, wenn es nicht automatisiert im Körper schon kommt. Und jetzt bindet man das zusammen, was wir am Anfang gesagt haben und das, was wir jetzt gesagt haben. Die Erregungslage, die zu hohe Erregungslage hindert uns gut zu lernen oder Erlerntes abzuliefern. Und die Impulskontrolle braucht aber einen überlegten Kopf, also jemand, der noch weiß, was er tut, egal Mensch oder Hund, oder er braucht den Zugriff auf etwas, das er vorher gelernt hat. Mhm. Das haben wir schon gesagt, zu hohe Erregungslagen, gut gelernt, das ist nicht mehr ablieferbar, haben wir schon die ersten Quirks. Und der zweite Quirks ist, wenn ich in meiner Belastung so hoch oben bin in der Erregungslage, dass ich keine kognitiven Fähigkeiten mehr zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr klar denken. Und wir sagen das ja auch oft, wir als Menschen. Ne? Ja. Ich konnte gar nicht mehr klar denken. Und dem Hund geht es genau in dem Moment. Der kann nicht mehr klar denken. Auf was soll er dann zugreifen? Dann greift er das zu, was entweder die letzten 30 Male auch gemacht hat oder was ihm genetisch einfach vorgegeben ist. Ne? Das ist eine Coping-Strategie, die halt vererbt wurde. Eine Lösungsstrategie, die aus dem Inneren kommt.
Ja, und es ist ja auch, wenn das Fass übergelaufen ist, es ist halt erstmal übergelaufen.
Genau so ist es. Braucht man Fetzen zum Aufwischen.
Erstmal, genau. Man braucht etwas Zeit. Man braucht ein bisschen Zeit, um wieder runterzufahren, beziehungsweise, dass der Hund sich wieder irgendwie entspannen kann, sich regulieren kann. Also woran erkennt man denn, dass ein Hund eigentlich nicht mehr ansprechbar ist? Das ist für uns natürlich sehr normal und klar erkennbar, aber was können wir denn mit auf den Weg geben? Woran erkennt man es denn?
Eine gute Frage. Es gibt so viele kleine Zeichen, auf die man schauen könnte, und es geht immer um die Differenz von, wie schaut mein Hund eigentlich normal aus? Also im Sinne von, wie schaut mein Hund aus, wenn er in einer moderaten Erregungslage ist? Wie schaut dann seine Mimik aus? Wie ist sein Körper, sein Muskeltonus? Wie stehen die Körperachsen in der Gegend? Das heißt, wie ist die vertikale Körperachse eher nach vorne oder nach hinten orientiert? Ist die horizontale eher nach oben, nach unten? Und wenn ich jetzt auf meinen Hund betrachte, und wir haben zuerst schon ein paar Sachen gesagt, das Fiepen, das vielleicht sogar schon Bellen, Winseln, sind so die Bereiche aus dem Artikulieren heraus und aus dem Ausdrucksverhalten, Veränderung des Maulspaltes, wird der vielleicht ein bisschen nach hinten gezogen, drückt er die Lefzen zusammen oder die Augen werden größer, die Kopfhaut zieht sich nach hinten, die Ohren gehen nach hinten, die Körperachse geht zum Beispiel nach unten, um diese Bereiche, die so ins Defensive rübergehen oder ins Offensive, die Körperachse geht nach oben, der Kopf geht nach vorne, der Maulspalt geht eher rund nach vorne, also Richtung Aggressionsverhalten. Und alle diese Veränderungen zeigen uns, nämlich wirklich jede einzelne, die Erregungslage ist in dem Moment schon erhöht. Jede dieser kleinen Sachen zeigt uns, wir haben eine Veränderung zum, ich sag's mal, Neutralwert. Und diese Erregungslagen, wenn ich die weiter beobachte, dann wird man sehen, dass das entweder mehr wird, weil die Belastung bleibt oder sogar noch mehr wird, die der Hund empfindet, weil die Reize mehr werden. Oder sie gehen zurück, dann sehe ich auch wieder eine Rückentwicklung von diesen Merkmalen, die ich da erkennen kann. Das heißt, der Muskeltonus geht wieder zurück, die Atmung wird wieder gemächlicher, das Hecheln wird weniger und so weiter und so fort. Ja? Also wir müssen uns immer bewusst sein, jeder sollte wissen, wie schaut mein Hund in einem entspannten Situationsbereich aus, wie steht er da, wie atmet er, welchen Muskeltonus hat er, wie ist seine Mimik, um dann die Differenz dazu dementsprechend mitzubekommen. Und jede dieser Differenzen sind Erregungslagen, außer es geht gerade ins Niederlegen und Schlafen.
Wenn wir jetzt das an einem konkreten Beispiel machen, zum Beispiel eine Hundebegegnung an der Leine, dann können wir dem Hund ja helfen, wir können ihn unterstützen. Was sind denn in so einer Situation sinnvolle Unterstützungen, die wir dem Hund anbieten können, um nicht in diese hohe Erregungslage zu gehen, beziehungsweise frühzeitig zu erkennen, dass der Hund in eine höhere Erregungslage geht, also mit den Anzeichen, die du jetzt gerade beschrieben hast.
Also, wie du gesagt hast, erstens selbst online zu sein und bei meinem Hund zu sein und nicht auf meinem Handy oder sonstig abgelenkt, weil ich muss diese Beobachtung, ich brauche die Wahrnehmung von dem Ganzen, weil bis wir es neben einer von uns gemachten Nebenbeschäftigung quatschen, Handy schauen, irgend so etwas, bis wir es da mitkriegen, dann ist die Erregungslage schon sehr, sehr hoch. Das heißt, wir brauchen immer ein Auge am Hund. Und auch ein Ohr am Hund, damit wir mitbekommen, wenn sich da was verändert. Umso früher wir dran sind, es mitzubekommen, umso leichter ist es, das Ganze wieder in ein Normalmaß zu bekommen, indem ich zum Beispiel sage, ich mache zu dem auslösenden Reiz Distanz oder ich schaue, dass ich mit dem auslösenden Reiz etwas hinzufüge, was angenehm ist. Der Hund ist zwar in der Wahrnehmung schon von dem zukünftig erregenden oder minimal erregenden Reiz, der jetzt schon da ist. Und ich füge zum Beispiel, weil das noch essen kann, Futter hinzu. Oder ich gehe mit meinem Hund ein Suchspiel machen. Also alles das, was der Hund gerne macht, um zu sagen, wenn dieser Reiz kommt, der dich eigentlich in eine Erregungslage bringt, kommt etwas Positives statt etwas Negatives auf. Also ich tausche in Wahrheit hinter dem Reiz das Verhalten aus. Das geht aber nur dann, haben wir heute schon gesagt, wenn die Erregungslage nicht zu hoch ist. Wenn ich dann schon so weit drinnen bin in der Erregungslage, sage ich immer, das ist Notsituation für mich, raus aus der Situation, so schnell ich irgendwie kann. Und da ist es sehr, sehr positiv, wenn ich heute habe zum Beispiel Geschirr und Halsband oben und ich habe meine Leine oben, dass ich hergehe und sage, ich habe mit meinem Hund das Angreifen auf Geschirr und Halsband positiv konditioniert. Das heißt, dass das für den Hund keine Bedrohung oder Belastung darstellt, sondern dass er das über die Ankündigung, jetzt kommt der Griff, nicht negativ aufnimmt und schaut, dass ich so schnell wie möglich aus der Situation rauskomme. Nimmt er da zum Beispiel noch an, dass ich ihn mit einem Futter irgendwo rausführen kann, kann ich das genauso machen. Ich muss halt immer nur schauen, dass ich in etwas, in eine Situation reinkomme, wo er wieder die Chance hat, aus der hohen Erregungslage in eine moderatere Erregungslage zu kommen, weil gleich runterschalten wird er ja nicht.
Ja, also gibt es viele Trainingsansätze, die man tatsächlich machen kann. Und das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja der Einwand von vielen Kunden. Ja, aber wenn da ein Hund einfach um die Ecke kommt, ja, so gut wie möglich und so schnell wie möglich raus aus der Situation. Ja. Also
und das ist
ohne
Notsituation.
Hektisch zu werden. Ja, genau.
Genau, es ist Notsituation, fertig. Und da geht es darum, die Situation so rasch als möglich zu bereinigen. Was da gar nicht geht und was ich leider doch immer wieder sehe, ist, die Hunde in solchen Situationen stehen zu lassen in dieser Emotion, weil so wie, naja, ich kann ihn ja jetzt nicht anreden. Oder ich lasse ihn jetzt deswegen, weil ich ignoriere ihn jetzt und möchte damit ihm mitteilen, dass ich das nicht für gut empfinde. Das geht in der Situation nicht. Der kriegt gar nicht mit, dass ich nicht bei ihm bin. Das kann ich nicht negativ strafen im Sinne von, ich ignoriere dich weg. Das geht einfach nicht. Ich muss raus aus der Situation und muss mir überlegen, wie kann ich zukünftig solche Situationen einerseits verhindern und andererseits trainieren, dass der Hund in diesen Situationen den Stress, der da aufkommt, besser verarbeiten kann, als wir es jetzt kann. Und das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das ist keine Zauberei.
Ja, also ich sage da auch immer, ja, auf dem Trainingsstand ist der Hund noch nicht. Es geht darum, zu sagen, ich trainiere mit meinem Hund an einfacheren oder in einfacheren Kontexten, um irgendwann auch Notsituationen handeln zu können. Aber das ist ein Weg und das ist auch ein Prozess dahin.
Salut.
Ja. Ja, wenn wir beginnen, die Erregungslage unseres Hundes wirklich zu verstehen, verändert sich unser Training grundlegend. Wir hören auf, nur am Verhalten zu arbeiten und fangen an, den Zustand dahinter zu beachten. Impulskontrolle heißt nicht, dass du mehr Kontrolle haben musst. Sie ist eine Fähigkeit, durch die du deinen Hund begleiten kannst. Das geht also weit über Gehorsam hinaus. Du arbeitest an Vertrauen und Verbindung. Impulskontrolle entsteht nicht unter Druck, sondern durch die Fähigkeit des Hundes, sich in seiner Erregung selbst zu regulieren. Begleitet von einem Menschen, der versteht, was gerade wirklich passiert. Ja, lieber Mario, vielen Dank für diese Folge und für die Ausführungen, die du uns mitgegeben hast.
Herzlichen Dank, ja, den Schlüsselsatz, der hat mir sehr gut gefallen, sollten Sie jeder mitnehmen. Das ist wirklich wichtig, der versteht, was gerade wirklich passiert.
Ja.
Danke, genau, Susanne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, ciao.
Tschüssi.